Bayern 2. Grenzenlos hören. Theo Logik über Gott und die Welt. Jeden Montag ab 21 Uhr.
Herzlich willkommen zu einer Stunde Theologik in Bayern 2. Durch die Sendung führt sie heute Wolfgang Küpper. Ein Gebäude wird in diesen Tagen 50 Jahre alt. Es steht in München-Schwabing in der Mandelstraße, gleich beim Englischen Garten. Trägt den Namen Kardinal-Wendel-Haus und ist der Sitz der Katholischen Akademie in Bayern. Die wurde schon 1957 unter dem damaligen Münchner Erzbischof Kardinal Josef Wendel gegründet. 5 Jahre später, bei der Einweihung des Kardinal-Wendel-Hauses, lebte sein Namensgeber nicht mehr. Aber die Weitsicht, die er und die anderen bayerischen Bischöfe mit der Gründung dieses Bildungshauses als Ort der freien Diskussion in der katholischen Kirche gezeigt haben, die wirkt bis heute. Anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Kardinal-Wendel-Haus beschäftigen wir uns heute in Theologik mit der Frage, wie es der kirchlichen Erwachsenenbildung geht. Exemplarisch stehen dafür die Katholische Akademie in Bayern und die Evangelische Akademie mit Sitz in Tutzing. Hinzu kommen die vielen Außenstationen der Erwachsenenbildung, die Kreisbildungswerke, die wir ebenfalls anschauen. Der Zufall hat es gefügt, dass wir in unserer Reihe Was glaubt Bayern beim Buchstaben K angelangt sind. K wie katholische Kirche. Was es da alles zu beobachten und zu sagen gibt, hören Sie in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Zunächst aber geht es um ein großes kirchliches Ereignis, das vor genau einem Jahr stattgefunden hat. Vom 22. bis 25. September 2011 war Papst Benedikt in Deutschland, zum dritten Mal während seines Pontifikats und zuletzt im Rahmen eines Staatsbesuchs. Berlin, Erfurt und Freiburg hießen die Stationen. Die Grundsatzrede im Deutschen Bundestag über das Verhältnis von Religion und Kirche zum freiheitlichen Rechtsstaat, die Begegnung mit Vertretern der evangelischen Kirche in Deutschland im ehemaligen Augustinerkloster in Erfurt und die Rede im Freiburger Konzerthaus, in der der Papst die Formulierung von der Entweltlichung der Kirche gebrauchte, sind vielen noch präsent. Allerdings wurde in den vergangenen 12 Monaten auch gerätselt, was Benedikt denn im Einzelnen konkret gemeint habe. Die Aufarbeitung des Papstbesuches dauert an. Und so hatte das Landeskomitee der Katholiken in Bayern für heute in Zusammenarbeit mit der Hans-Seidel-Stiftung zu einer Tagung eingeladen. Überschrift: Kirche im säkularen Staat. Matthias Morgenroth war für uns dort und ist jetzt bei mir im Studio. Matthias Morgenroth, die Deutsche Bischofskonferenz hat in der vergangenen Woche in Erinnerung an den Papstbesuch vor einem Jahr eine Presseerklärung rausgegeben und da heißt es unter anderem: Der Erfolg einer Papstreise lässt sich nicht messen. Hat die heutige Veranstaltung irgendwie neue Erkenntnisse gebracht, dass vielleicht doch was messbar ist?
Nein, ich glaube, das würden alle unterschreiben. Messbar ist gar nichts, wenn sind diffuse Stimmungen da. Und es sind, das hat sich, glaube ich, auch heute wieder gezeigt, zwei Worte hängen geblieben, die beide einen Negativbeigeschmack haben. Der Papst in Erfurt bei dem ökumenischen Treffen hat davon gesprochen, kein Gastgeschenk für die Protestanten dabei zu haben. Und in Freiburg hat er in Richtung der deutschen Katholiken gesagt, man solle sich doch entweltlichen, also irgendwie, naja, wie das genau gemeint ist, das weiß man ja eben nicht, irgendwie zurückziehen aus der Welt, sich entweltlichen, hat auch einen etwas negativen Beigeschmack, auch wenn das sicherlich nicht von ihm so intendiert war.
Bleiben wir mal bei der Ökumene, bei Martin Luther, bei Erfurt, dem Augustinerkloster und dem Besuch des Papstes dort vor einem Jahr. Nach diesem Besuch haben ja viele gesagt, der Papst hat Luther als Gottsucher anerkannt, das sei in seiner Ansprache deutlich spürbar gewesen. Reicht das, um ökumenische Annäherung voranzutreiben? Was haben wir da heute bei der Tagung dazu gehört?
Da gibt es sicherlich viele Antworten drauf. Heute zu Gast war auch Professorin Dorothea Sattler. Sie ist Professorin, katholische Professorin für Ökumene in Münster. Und sie hat gesagt, es ist zunächst eine Ermutigung, gerade auch für die Katholiken gewesen, eine Ermutigung, die Reformationsgeschichte noch einmal neu zu entdecken. Es ist insofern also auch eine Antwort des Papstes darauf, dass Ökumene ein geistlicher Prozess sein muss und nicht nur in Verträgen und Verhandlungen stattfindet, sondern vor allem im Kopf und im Herzen. Und es ist ein Schritt des Papstes insofern, als er sagt, nicht nur die evangelischen Christen müssten sozusagen sich mit der katholischen Kirche und deren Hierarchiedenken und der apostolischen Sukzession auseinandersetzen, sondern eben umgekehrt auch die Katholiken könnten sich mit der Reformationsgeschichte auseinandersetzen. Dorothea Sattler sagt es so.
Es bleibt, jedenfalls nehmen wir es so auf, ob es intendiert war, ist die andere Frage, aber es bleibt auf jeden Fall eine Ermutigung, sich mit der Person Martin Luthers und mit seiner Grundintention im theologischen Bereich nochmal intensiver zu befassen. Es sind jetzt verschiedene Kongresse auch angedacht zur Lutherforschung. Die römisch-katholische Lutherforschung liegt ja eher etwas brach. Da gibt es jetzt manche Bemühungen. Zumindest in dem Bereich kann das ein Zeichen der Ermutigung sein. Es bleibt auch die Enttäuschung, gerade eben im Blick auf die Frage Gastgeschenk ja oder nein. Also viele hätten sich zumindest gewünscht, dass er die pastorale Situation in Deutschland anspricht, die konfessionsverschiedenen oder konfessionsverbindenden Ehen, und dass er zumindest ein Wort der Anteilnahme gesprochen hätte, der Ermutigung auch an dieser Stelle. Also in dem Sinne bleibt auch die Enttäuschung, vielleicht auch die Ratlosigkeit.
Und ich denke, Ratlosigkeit bleibt auch auf evangelischer Seite, weil man sich im Vorfeld der Vorbereitungen auf das große 500 Jahre Reformationsjubiläum schon vorgestellt hat, dass ein Papstbesuch ein wichtiger Schritt in diese Richtung auch sein kann, dass man aufeinander weiter zugeht, dass es konkrete Zusagen gibt, darüber hinaus, dass Luther gelobt wird. Jetzt bleibt die Ratlosigkeit, dass der Besuch an sich, das Treffen an sich schon alles war.
Zweiter Punkt, den Sie schon angesprochen haben, die Entweltlichung. Dieser Begriff, der viele verstört hat, an dem seit jetzt über einem Jahr heruminterpretiert wird. Die einen sagen, das ist der Rückzug aus der Welt, die anderen sagen, das darf es nicht sein und der Papst hat es auch nicht so gemeint. Was kam heute raus?
Ich glaube, dass man sich mit dem Begriff nach wie vor sehr schwer tut. Diejenigen, die ich gefragt habe, die waren der Ansicht, dass sich die Aufregung um den Begriff etwas gelegt hat. Man hat zunächst einmal es als, sagen wir es mal bayerisch, als Watschen des Papstes verstanden in Richtung des deutschen alteingesessenen Katholizismus, ein sehr reicher Katholizismus, dass die bitteschön ja, sich vielleicht etwas zurückziehen sollten oder auf das besinnen sollten, was eigentlich ihre Aufgabe sei, nicht zu sehr paktieren sollten mit dem Staat vielleicht auch. Man sieht jetzt, dass es auch sehr geistlich gemeint war und vor allem im Vordergrund war die Rückbesinnung auf die Gottsuche und insofern durchaus im Zusammenhang steht mit dem Besuch in Erfurt, wo eben er Martin Luther als den Gottsucher gelobt hat. Mit Thomas Söding habe ich gesprochen, der ist katholischer Theologe für Neues Testament in Bochum. Und der sagt, der Papst wollte auf keinen Fall, dass jetzt ein Rückzug aus der Welt hinein in eine kirchliche Sonderwelt, in Klöster und Sondervereine sozusagen stattfindet.
Der Papst ist kein Sektierer, sondern der ist auf seine Weise katholisch und bringt eben halt auch eine Internationalität in die nationale Debatte in Deutschland hinein. Ich meine aber, dass der Papst eben halt in Freiburg gedacht hat, naja, also die deutschen Katholiken, was müssen die sich eigentlich gegenwärtig mal von mir anhören, dass sie sozusagen in der Welt, in der Gesellschaft, in der Politik angekommen sind. Ja, das kann ich mit 2, 3 Sätzen anerkennen, aber er wollte sie, glaube ich, er wollte uns aufrütteln. Ob das gelungen ist, ich bin nicht ganz sicher. Das ist das Engagement, das ist das Interesse lohnt, diese Gottesfrage zu stellen und auch von ihr das Kirchensein neu zu definieren. Das, meine ich, ist allerdings sehr, sehr wichtig.
Das ist natürlich der Versuch, den Papst zu interpretieren, aber gleichzeitig übt Söding auch Kritik am Papst. Er spricht von der Rhetorik, die da vielleicht nicht so ganz gelungen ist. Und er sagt, er weiß auch nicht, ob das alles so erfolgreich ist, was der Papst sich vielleicht gedacht hat. Letzte Frage, was bleibt dann eigentlich, wenn man so viel hinzuinterpretieren muss, wie das jetzt in dem Fall so ist? Nach einem Jahr gibt es immer noch die eine und die andere Meinung und keiner weiß so richtig, wohin geht es denn jetzt eigentlich?
Also, dass man die Papstreden unterschiedlich interpretiert, das liegt an der Natur der Sache. Sie sind auf einem sehr abstrakten Niveau und sie sind auch nicht einzeln zu sehen, sondern sicher im Zusammenhang seiner ganzen Theologie. Und so sind sie auch geschrieben. Doch bleibt eine gewisse Ratlosigkeit insofern auch bei dem Thema Entweltlichung, denn Herr Söding hat schon recht, der Wille dahinter, der ist ja zu spüren. Der Papst will, dass man sich zurückbesinnt auf die Frage nach Gott, dass es noch mehr gibt als eben Wirtschaft und die Frage nach dem täglichen Brot. Aber zugleich weiß man nicht so genau, will er sozusagen nur zurückführen zu einer Frage nach der Kirche, nach der katholischen Kirche zumal, also nach einer Kirche, die dann sagt, was zu tun ist. Denn diejenigen, die aktuell auch innerhalb der katholischen Kirche sich auf diesen Weg machen, nach einer neuen Definition von Gott und Religion suchen, wie das Herr Söding jetzt hier interpretiert hat, die kriegen im Augenblick ja von Rom aus eher eins auf den Deckel. Stichwort Aufruf zum Ungehorsam. Denn die Argumentation bei denen, die um der Seelsorge willen wirklich Fragen auch nach Jesus und Gott zurückfragen, die werden ja von Rom aus nicht unterstützt, sondern eben gedeckelt und ans Kirchenrecht verwiesen. Insofern bleibt auch da, denke ich, von diesem Papstbesuch eine große Ratlosigkeit, weil das auf einer so hohen Abstraktion stattfindet, dass man überhaupt nicht auf die Ebene der Seelsorgersituation oder auf die Ebene der Kirchen und Konfessionen hier in Deutschland hinunterkam.
Vielleicht sollte man das Ganze als Prozess betrachten, der einen Anfang genommen hat, aber nicht abgeschlossen ist und auch so schnell nicht abgeschlossen sein wird. Es fließt einiges dahin, auch in diesem Bereich. Das war Matthias Morgenroth mit seinen Eindrücken von einer Tagung, die heute hier in München stattgefunden hat, zum Thema Kirche im säkularen Staat, ein Jahr nach dem Papstbesuch in Deutschland.
Theo, Thema.
Ein Jahr nach dem letzten Papstbesuch in Deutschland haben das Landeskomitee der Katholiken in Bayern und die Hans-Seidel-Stiftung heute gemeinsam über Themen und Begriffe wie Entweltlichung, Naturrecht und Ökumene nachgedacht. Eine ähnliche Veranstaltung wird es am nächsten Freitag in der Katholischen Akademie in Bayern geben. Wie erkennen wir, was Recht ist? Papst Benedikt XVI. Vor dem Deutschen Bundestag, ein Jahr danach, ist das Thema. Das fast auf den Tag genau 50 Jahre nach der Eröffnung des Kardinal-Wendel-Hauses, dem Sitz der Katholischen Akademie in Bayern, diskutiert wird. Dieses Thema freilich bestätigt das, was seit mehr als 5 Jahrzehnten für die kirchliche Akademie gilt: Forum der offenen Auseinandersetzung für grundlegende Fragen der Zeit auf der Basis des christlichen Glaubens zu sein. Rund 14.000 Besucher werden jährlich in der Mandelstraße gezählt. Das ist nicht schlecht, wenn man davon absieht, dass der Altersdurchschnitt sehr hoch ist. Die Jüngeren, die fehlen. Woran liegt das? Antje Dechert hat die Katholische Akademie Bayern in München und die Evangelische Akademie in Tutzing besucht.
Der Christ wird gerade in der heutigen Zeit sich nicht damit begnügen dürfen, in einer inneren Klausur, in einer mystischen Versenkung geradezu auf das Wort Gottes hinzuhören. Uns ist diese Zeit und diese Welt aufgegeben. Und wenn wir sie recht gestalten wollen, dann müssen wir die Maßstäbe wissen, nach denen sie selbst gebaut ist und die in ihr verborgen sind.
Mit diesen Worten eröffnete 1962 der damalige Erzbischof von München und Freising, Julius Kardinal Döpfner, das Kardinal-Wendel-Haus, also das Herz der Akademie, mit der die katholische Kirche in Bayern vor über 50 Jahren einen Ort der Auseinandersetzung in der noch jungen BRD schaffen wollte, einen Ort für einen lebendigen Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft. Akademiedirektor Florian Schuller fasst den Gründungsgedanken so zusammen.
Die Kirche muss sich einem Gespräch mit der Zeit, mit den Themen der Zeit und den Menschen der Zeit auf Augenhöhe stellen und nicht im Sinne einer Belehrung, sondern im Sinne wirklich eines intellektuellen Austausches.
Und es ging auch darum, als Kirche aus der Katastrophe der nationalsozialistischen Diktatur zu lernen. Aus denselben Gründen hatte auch die evangelische Landeskirche schon 1947 ihre Akademie in Tutzing gegründet, Direktor Udo Hahn.
Sie entstanden als Reflex auf Erfahrungen während des Dritten Reiches, in dem es einen Staat gab, eine Diktatur, die die Gesellschaft gleichgeschaltet hat. Und das, was wir heute Zivilgesellschaft oder Bürgergesellschaft nennen, einfach keinen dritten Ort hatte, an dem sie sich begegnen, formieren und womöglich sogar auch opponieren hätte können. Das heißt, der erste Auftrag der Akademien nach dem Zweiten Weltkrieg war, ein Ort der Begegnung zu sein.
Wie lebhaft diese Begegnung in der Katholischen Akademie gepflegt wurde, daran erinnert sich 50 Jahre später der ehemalige bayerische Kultusminister und ZDK-Präsident Hans Mayer.
Ich habe sehr gut gekannt den ersten Direktor Karl Forster. Er hat nun wirklich die ganze Welt, auch die politische Welt, in die Mandelstraße geholt. Zum Teil war das damals ein Risiko und anstößig. Er hat die ersten Gespräche zwischen der Kirche und der Führung der SPD und der FDP herbeigeführt. Und man konnte in der katholischen Akademie gewissermaßen das Konzil vorahnen. Denn hier gingen aus und ein alle, die dann später das Konzil gestaltet haben, nicht zu vergessen, Julius Döpfner.
Und heute? Ein eher ungewöhnlicher Abend im Kardinal-Wendel-Haus. Mal nicht nur intellektuelle Debatte, sondern auch Musik und gemeinsames Singen. Es geht um Widerstand und Gotteslob, um das Wirken der katholischen Kirchenmusiker Georg und Marie-Luise Thurmeier. Der Vortragssaal ist fast voll.
Ich bin auch Kirchenmusikerin und die Marie-Luise Thurmeier und der Georg Thurmeier sind natürlich jedem Kirchenmusiker bekannt. Und deswegen haben wir die Gelegenheit wahrgenommen, dass wir das jetzt heute uns auch anhören.
Mit ihren Veranstaltungen zieht die Akademie nach wie vor ein heterogenes Publikum an. Ins Kardinal-Wendel-Haus kommen auch Kirchenferne und Kritiker. 2004 diskutierte hier der Philosoph Jürgen Habermas mit Josef Ratzinger, damals noch Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation, über Glaube und Vernunft. Eine thematische Offenheit, die auch das katholische Publikum in der Akademie sucht.
Sie machen auch viel Politik, Geschichte, ja, und natürlich theologische Aspekte, also die theologischen Vorträge. Es ist sehr fortschrittlich und sehr ein gutes Niveau.
Ich bin immer wieder erstaunt, dass das Mikrofon ergriffen wird und die Leute ziemlich unbeschwert ihre Meinung äußern. Ich würde das nicht schaffen, aber ich höre sehr interessiert Diskussionsbeiträge.
Sagt die 83-jährige Irmtraut Psteh. Sie gehört zum Stammpublikum in der katholischen Akademie, einer Besucherin der ersten Stunde sozusagen. Auch sie schätzt vor allem die differenzierte Debattenkultur im Kardinal-Wendel-Haus, egal ob es um Fragen der Bioethik, das Verhältnis von Kirche und Staat oder kirchliche Reformen geht. In der Akademie werden konträre Standpunkte diskutiert, egal ob dogmenkonform oder nicht.
Ich denke zum Beispiel an eine Tagung über den neuen Atheismus. Das war einfach fabelhaft. Zwei bekennende Atheisten und zwei christliche Theologen, die ihre Standpunkte dargelegt haben. Und am Schluss hat dann jeder noch ein ganz persönliches Resümee gegeben. Also das war für mich ein solches Erlebnis, das ist mir, als wäre es gestern gewesen, ja.
Freilich, der Durchschnittsbesucher ist um die 60, wenn nicht älter. Jüngere sind auch an diesem Abend kaum zu sehen. Das war mal anders, erinnert sich Thomas Mors, 59. Der Allgemeinmediziner kam schon als Schüler mit seinem Vater in die Akademie, später dann als Student.
Und sie war für mich so die geistige Heimat während meines Studiums in München. Während meiner Berufsjahre dann, ich hatte eine Praxis, war es zunächst immer so, dass wir so eingespannt waren, dass da nicht mehr sehr viel Zeit blieb. Aber seit 5, 6 Jahren bin ich also ganz regelmäßig wieder mit meiner Frau mehrmals im Jahr hier Gast. Und wir gehen jedes Mal mit einem ganz großen Gewinn wieder nach Hause.
Im Hinblick auf den Nachwuchs können sich sowohl die katholische als auch die evangelische Akademie in Bayern nicht mehr darauf verlassen, dass dieser einfach vorbeikommt. Junge Menschen lassen sich heute schwieriger binden und auch die eher elitäre, bildungsbürgerliche Debattenkultur in den Akademien sei nicht mehr Sache vieler Jugendlicher, sagt Udo Hahn, Direktor der Evangelischen Akademie in Tutzing.
Zum anderen brauchen wir auch Formate, die sich speziell an ein Publikum, ich sag mal, von 15 bis 35 richten. Da machen wir Tagungen für Schüler, Abiturtagungen. Wir versuchen auch junge Nachwuchswissenschaftler anzusprechen, sind im Umfeld der Universitäten aktiv. Das andere ist, dass wir uns auch in sozialen Netzwerken präsentieren müssen, weil junge Menschen beziehen ihre Informationen über das, was um sie herum geschieht, sehr wesentlich über soziale Netzwerke, über das Internet. Sind wir da nicht präsent, nehmen sie uns nicht wahr.
Aber Diskussionen einfach ins Internet zu verlegen, könne keine Lösung sein, sagt Udo Hahn. Die Akademien sollten auch künftig Orte der Begegnung bleiben. Trotzdem müssten sie sich dafür auch aus ihrem gewohnten Ambiente hinausbewegen. Die Katholische Akademie in München arbeitet deshalb mit der Akademie der Künste zusammen, organisiert Ausstellungen für Nachwuchskünstler oder Literaturabende. Und es gibt auch eine junge Akademie, die Fahrten zur Documenta oder zur Kunstbiennale nach Venedig organisiert. Manche Veranstaltungen der Katholischen Akademie werden auch direkt ins Museum verlegt.
Zum Beispiel in die Glyptothek, zum Beispiel vor allem ins Deutsche Museum, wo wir zu Fragen der Ethik und Technik, der Ethik und Naturwissenschaft, ein Publikum ansprechen können, das normalerweise nicht zu uns ins Haus kommt. Und wir gehen immer wieder auch zu Veranstaltungen in die bayerischen Universitäts- und Bischofsstädte, weil wir eben keine Akademie von München sind. Wir sind zwar in München, sind aber eine katholische Akademie Bayern, getragen gemeinsam von allen 7 katholischen Bischöfen Bayerns.
Ob allerdings alle bayerischen Bischöfe dieses heterogene und liberale Programm auch künftig geschlossen tragen, das ist die Frage. Immer wieder ist zu hören, dass einzelne Bischöfe die eher elitär arbeitenden Akademien für kaum noch finanzierungswürdig halten, aufgrund des relativ kleinen Publikumskreises. Und auch die kontroversen Themen sind manchen ein Dorn im Auge. Das hat zuletzt das Redeverbot gezeigt, das der ehemalige Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller und sein Augsburger Amtsbruder Konrad Staser dem ehemaligen Politiker und überzeugten Katholiken Hans Meyer in ihren Bistümern erteilten. Auch Akademiedirektor Florian Schuller spürt den konservativen Gegenwind.
Natürlich sind immer Fragen